So, einen schönen guten Morgen von meiner Seite.
Wir kommen jetzt zur Predigt. Ich habe die Woche ein Buch gelesen, das ist bei mir eigentlich die absolute Ausnahme, dass ich sowas schaffe, aber es ist ein kleines Buch. Ich habe es nicht einmal ganz gelesen. Ich lese sehr ungern. Ich war 19, als ich mein erstes Buch gelesen habe. Das war bei der Bundeswehr. Da mussten wir einen Monat lang die Grenze bewachen. Wir waren, glaube ich, 100 Soldaten damals und wir haben in einem Monat Grenze bewachen einen Aufgriff gehabt. Also, es war meistens langweilig. Und deswegen habe ich ein Buch gelesen damals. das ist etwas, was ich nicht so gut kann, beziehungsweise so gern mache. Aber in diesem Buch geht es um Gnade und Wahrheit. Und wie Winfried ja am Anfang schon gelesen hat, von Jesus im Johannesevangelium, da wollte ich auf einen Vers noch einmal ein bisschen genauer eingehen. Und zwar im Johannes 1,17 beschreibt der Apostel Jesus: Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden. Gesetz ist von Mose, gut und schön, das haben wir gesehen. Und dann kam Jesus und Jesus war Gnade und Wahrheit. Und zwar nicht 50% Gnade und 50% Wahrheit, sondern beides zu 100%. Er war 100% Wahrheit und 100% Gnade. Wahrheit heißt das Gesetz von Mose. Ich denke, wir wissen, es ist von Gott gegeben und es ist perfekt, das Gesetz. Und wenn wir Menschen auch perfekt wären, hätten wir ein perfektes Leben, wenn wir uns nach dem perfekten Gesetz oder an das perfekte Gesetz halten würden. Wir wissen auch, dass unser Leben nicht so perfekt ist, wie es sein könnte. Und es gab einen, der so perfekt gelebt hat, das war Jesus Christus. Er konnte es, er hat die Sünde überwunden sozusagen. Er hat ein ganzes Leben lang nicht gesündigt, hat sich dann dafür hinrichten lassen, wir alle wissen das, damit wir als unperfekte Menschen trotzdem vor Gott perfekt dastehen. Als ob wir das Gesetz gehalten hätten, ein Leben lang. Das ist im Endeffekt, läuft es darauf hinaus. Wir wissen, dass wir das Gesetz nicht halten können, vor Gott aber perfekt sein sollten. Jetzt ist die Frage, die Gnade ist durch Jesus gekommen. Das heißt, ist der Maßstab der Wahrheit nach unten gegangen plötzlich für uns? Oder bleibt der Maßstab der Wahrheit? Gott hat im Alten Testament einen Maßstab angesetzt. Die meisten sind nicht drüber gekommen. Die meisten haben diese Messlatte einfach nicht erreicht, sind unten durch. Bei uns gilt dasselbe. Die Wahrheit zu erreichen, Vollkommenheit zu erreichen, schaffen wir nicht einfach so, sondern wir müssen die Gnade annehmen, die durch Jesus kommt. In der Praxis heißt das, wir sollten weiter danach trachten, vollkommen zu werden, so wie Jesus, aber gleichzeitig nicht die Gnade ausblenden, die auch von Jesus ist. Gehen wir durch die Bibel hindurch, durch einige Stellen und versuchen, ein paar Wahrheitsstellen rauszufinden und dann versuche ich, ein paar Gnadestellen gegenüberzustellen. Eine ganz schlimme Stelle, finde ich persönlich, sie hat mich immer wieder bewegt, immer wieder erschrocken, ist Hebräer 6, wo es heißt, es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Das heißt, für mich als junger Christ, als ich das gelesen habe, war für mich klar, hier steht jemand, der gerettet wird, jemand, der Jesus kennenlernt, jemand, der vom Geist erfüllt wird und sich dann aber wieder von Gott wegbewegt, das ist unmöglich, dass der noch einmal zu Gott sich hinbewegen kann, dass er noch einmal gerettet werden kann. Und dem gegenüber gibt es eine Stelle, wir wissen das im Lukas-Evangelium 15, die Verse 11 bis 24. Wir kennen die Geschichte. Der Sohn, der Verlorene, sagt zum Vater, der Jüngere, gib mir mein Geld, gib mir mein Erbteil, ich gehe, ich möchte nicht mehr hier sein. Hat er ihm nicht so direkt gesagt, er ist einfach weggegangen und hat das ganze Geld verprasst. Man kann es auch sehen, die ganzen geistlichen Güter, die Geschenke, die er bekommen hat, Talente, die er bekommen hat, man kann das ja auch sehen als Friedfertigkeit, Liebe, Geduld, das sind ja Dinge, die nicht selbstverständlich sind, sondern Geschenke vom Vater, das wir als Erbteil erkennen, hat er verprasst draußen, hat alles verheizt sozusagen und am Ende war er so weit, dass er sogar bereit gewesen wäre, Schweinefutter zu essen. Bis er in sich gegangen ist und wieder zurückgegangen ist. Ich habe jetzt vom Autor eine etwas modernere Geschichte des verlorenen Sohnes, die ich euch kurz vorlesen wollte. Es geht hier um einen Teenager, ein Mädchen, das mit Nasenring und in einer sehr aufmüpfigen Grundhaltung. Sie rebelliert gegen ihre Eltern, läuft davon und wird eine drogensüchtige Prostituierte in Detroit. Monate vergehen. Sie sieht auf einer Milchtüte eine Vermisstenanzeige mit einem Foto von ihr, macht sich jedoch nicht die Mühe, ihrer Familie mitzuteilen, dass sie noch lebt. Dann, 2 Jahre später, erkrankt sie und verliert jede Hoffnung. Ihr Zuhälter wirft sie auf die Straße. Als dann alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, ruft sie zu Hause an, hinterlässt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, steigt in einen Überlandbus und erreicht schließlich den Busbahnhof ihrer Heimatstadt. Das Fahrgeld von dort zu ihrem einstigen Zuhause würde sie sich erbetteln. Als sie jedoch aus dem Bus aussteigt, wird sie von einem 40-köpfigen Empfangskomitee bestehend aus Brüdern, Schwestern, Onkeln, Tanten, Cousins, Cousinen, Großeltern und Eltern willkommen geheißen, alle mit Festtagshüten auf ihren Köpfen und mit einem riesigen, ausgebreiteten Spruchband, auf dem zu lesen ist, Willkommen zu Hause. Bevor sie auch nur die Worte Bitte vergib mir aussprechen kann, flüstert ihr Vater ihr auch schon zu, nur ruhig, mein Schatz, lass uns später darüber reden. Wir müssen dich jetzt nach Hause zur Feier bringen, denn dort wartet ein Festtagsessen auf dich. Ich kann die Geschichte, ich habe sie gestern Abend zum ersten Mal gelesen, ich kann sie ohne Tränen in den Augen nicht lesen, weil ich darin so diese Naivität Gottes sehe. Ein 40-köpfiges Empfangskomitee, wo man sieht, Gott ist so naiv verliebt in sein Kind, so von Freude bewegt, er vergisst alles, was war. Er vergisst alles, er freut sich nur, er hat diesen Anruf auf dem Anrufbeantworter, er hat hier sein Kind, seine Tochter, sein Sohn kommt zurück, die Entscheidung getroffen, zurückzukehren und Gott stellt sich hin und macht alles, was nur möglich ist, damit seinem Kind ein ordentlicher Empfang bereitet wird. Und das ist die Gnade von Gott. Wir haben hier die Stelle in Hebräer, die uns sagt, du kannst nicht mehr. Und dann aber diese Stelle vom Lukas-Evangelium, wo es heißt, Gott erfreut sich so sehr über jedes Kind, das zurückkommt. Und bei ihm zu sein, ist unglaublich bewegend in meinen Augen. Es gibt andere Stellen, die wir als Wahrheit anerkennen müssen. Im Matthäus-Evangelium, Vers 13, möchte ich eine Stelle vorlesen, und zwar über den Seemann, von Vers 18 bis 23. So hört nun dies Gleichnis von dem Seemann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzeln in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und die betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt und trägt hundertfach, der eine trägt hundertfach, der andere 60-fach und der dritte 30-fach. Auch eine schlimme Stelle im Prinzip, wenn man bedenkt, dass das Wort ausgesät wird und nur einer von vier Böden, nur einer von vier Menschen nimmt das so an, dass es zum Ziel führt, dass dieser Mensch in den Himmel kommt, dass dieser Mensch auch Frucht bringt. Es sind so viele Dinge und ich finde mich persönlich jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, im dritten Boden weder, wo der manchmal im zweiten auch zu flach und es geht nicht zu gut in die Tiefe, aber dann vor allem im dritten, wo das tägliche Leben, der Alltag, diese Sorgen, dieses Beschäftigen mit der Welt, kann das Wort ersticken. Und es ist eine große Gefahr für uns, ein Dreierboden zu werden, beziehungsweise wieder da zurückzufallen. Nur der vierte Boden ist der, der in Gottes Augen gut ist. Der Frucht bringt, dort wo es gedeiht, dort wo es wächst. Und das ist eine Stelle, die ich dem Titel zur Wahrheit eben hinzufüge, dass das eben Faktum ist. Dass Menschen auch Dreierböden sind, Einser- und Zweierböden sind. Dass vielleicht ehemalige Geschwister waren. Und die dann plötzlich nicht mehr kommen, die weggehen, die sich so in berufliche Dinge hineinstürzen oder so in andere Dinge sich so beschäftigen und wo das Wort erstickt. Matthäus 11 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt euch auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du das Gefühl hast, ich schaffe es nicht, Jesus nachzufolgen, dauerhaft, wie kann das sein? Ich habe jetzt die Probleme gehabt die letzten 3 Jahre, wie soll das jetzt noch weitergehen bis zu meinem Tod? Sagt Jesus ganz einfach, komm her zu mir unter mein Joch. Wir kennen das Joch von den Rindviechern. Der eine steht hier, der andere daneben. Und wenn du dort eingespannt bist, kommst du nicht aus. Mama, möchtest du raus? Du denkst, ach, das ist jetzt der falsche Weg. Aber das sagt Jesus, komm her zu mir. Es ist nicht so schwer, die Gebote zu halten. Der Johannes sagt das. Die Gebote von Jesus zu halten sind nicht so schwer. Es ist nichts Unmögliches. Es ist nichts, wo du leben musst wie ein Asket und 100 Stunden die Woche beten musst und alles nur erdenklich Schlimme auf dich nehmen musst. Nein, es ist gar nicht so schwer. Es ist einfach nur unter das Joch von Jesus zu kommen. Es heißt einfach nur nahe an Jesus dran zu sein. Er führt, er gibt die Richtung vor, er macht es manchmal schwieriger, wenn es schwieriger sein muss. Das Gute bei Jesus ist, er ist Lehrer, er ist Vollkommener, er ist Priester, er weiß und er ist Arzt. Er weiß, was dem Einzelnen gut tut und er weiß, was er momentan nicht tun muss oder nicht tun kann. Hebräer 5. Hebräer 12, Vers 5. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben, und wir sie doch geachtet haben, sollten wir dann uns nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben. Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, dies aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Das ist eine Stelle, die Angst machen kann. Denn jedem von uns, glaube ich, ist bewusst, welche Möglichkeiten Gott hat, uns in die Zucht zu nehmen, uns zu disziplinieren. Er ist Gott, er hat alle Möglichkeiten. Und vor Gott davon zu laufen, das weiß jeder von uns, macht im Endeffekt keinen Sinn. Und es ist schwer, das nachzuvollziehen, warum es gut sein soll. Die meisten von euch haben Kinder, ich kann ja das nur so aus der Entfernung beobachten, aber gut erzogene Kinder und Kinder, die keine Erziehung haben, das ist wie Licht und Schatten, wie Tag und Nacht. Das ist so ein Unterschied. Das ist natürlich für das Kind ist es schwierig. Ich habe das ja auch oft bei mir in meinem Leben, ich war kein Musterkind, erlebt, dass Züchtigung wehtut. Und in dem Moment fühlt man sich nicht verstanden oder ist überfordert. Aber ich bin heute so dankbar, dass das gemacht wurde. Dass meine Eltern nicht davongelaufen sind. Dass das nicht einfach nur, na, dann macht er halt, was er will, sondern dass mir Dinge beigebracht wurden. Ich habe das Kind geklaut. Nicht anderswo, aber meine Eltern habe ich beklaut. Ich habe das Portemonnaie gefunden. Geld raus, rein. Ich weiß nicht, wusste nicht einmal, was ich damit vorhab. Ich habe dann die Kataloge angeschaut von Otto oder so, eine Spielzeug-Eisenbahn oder eine Autobahn wollte ich mir kaufen. Und habe immer ein bisschen rausgenommen. Ich war relativ klug, ich habe einen Schein rausgenommen, damit es nicht auffällt. Ich glaube, irgendwann habe ich den fatalen Fehler gemacht und habe das meiner Schwester gezeigt. Die ist dann zu meiner Mutter. So ist die ganze Sache aufgeflogen. Ich habe das ganze Geld, das habe ich einfach toll gefunden, so viel Geld zu haben. Da hat es dann gekracht. Aber ich bin froh darüber. Ich habe dann in der Bank gearbeitet, jetzt bald, ich habe nie wieder rückfällig geworden. Manchmal brauchen wir Disziplinierung. Und wir wissen gar nicht, wie notwendig wir das brauchen. Ist ganz interessant, dass das dann gerade in den Dingen, wo wir schwach sind und wo wir diszipliniert werden, jetzt, wenn ich sehe, Geld und dann bei der Bank gearbeitet, oder aber du in verschiedenen Bereichen, wo du von Gott diszipliniert wirst, genau in einem Punkt, vielleicht ist das deswegen auch der Grund, weil du später mal irgendwie in dem Bereich geschult werden oder in dem Bereich gefordert wirst. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Gott in einem Punkt immer wieder draufdrückt und in einem Punkt immer wieder dich fordert und diszipliniert. Johannes, Kapitel 15, habe ich auch eine sehr schöne Stelle, eine, die sehr viel Motivation gibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das ist eine herrliche Stelle. Du bleibst in Gott, Gott ist bei dir. Vorher hast du Disziplinierung erfahren, vielleicht Züchtigung, damit du weißt, wie es funktioniert, um bei Gott zu sein. Aber wenn du dann in mir bleibst, dann passiert es automatisch. Du brauchst dich nicht mehr darum zu kümmern, fruchtbar zu sein. Du wirst es sein, weil du direkt am Weinstock bist. Das passiert einfach. Und das ist das Schöne. Und du wirst bitten, was du möchtest, und es wird dir widerfahren. Du wirst Glauben haben, weil du weißt, wie es draußen ist. In der Welt, fern von Gott, du weißt, welcher Unterschied es ist, bei Gott zu sein, und es wird dir widerfahren, weil du auch den Glauben hast. Matthäus 5, 44. Ich sage euch, 43 fange ich an, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich sage aber euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Schwer zu begreifen. Einen Feind zu lieben, wer macht das? Niemand macht das. Niemand in der Welt würde zum Feind gehen und ihn vielleicht vergeben oder vielleicht akzeptieren oder vielleicht nicht verfolgen oder nicht zurückschießen, aber ihn lieben und beten für ihn. Das ist in dieser Welt unvorstellbar. Genau das möchte aber Jesus von uns. Damit wir Kinder unseres Vaters sind, sollen auch wir Gnade haben. Weil er Gnade mit uns hat, sollen wir Gnade mit anderen Menschen haben. Wir sollen keine Feinde mehr haben, von unserer Sichtweise aus, sondern beten für die, die uns verfolgen, und beten für die, die gegen uns sind, beten für die, die uns etwas Böses angetan haben, beten für die, die uns angegriffen haben. Das Schlimmste ist es, glaube ich, für einen Menschen, wenn er nicht vergeben kann und wenn dieser Groll in dir ist und du verzagt wirst, weil du halt von irgendjemandem negativ behandelt wurdest. Und dieser Groll in dir kann so viel Kraft nehmen, der kann so viel von dir auffressen wie ein Krebs. Und deswegen möchte ich, dass Gott, dass das nicht passiert und wir überwinden und denen vergeben, die uns Böses angetan haben. Das waren jetzt einige Stellen zu Wahrheit und Gnade. Noch einmal, um das zusammenzufassen, die Bibel besteht zu 100% oder Jesus ist 100% Wahrheit und 100% Gnade. Er senkt durch seine Gnade nicht den Maßstab der Wahrheit, sondern der Maßstab der Wahrheit der Bibel bleibt. Bibelstellen dürfen nicht ausgeblendet werden. Man darf nicht hergehen und sagen, okay, hier habe ich ein Problem mit dieser Stelle, dann müssen wir die ausblenden, diese Stelle. Das darf nicht passieren. Das Wort Gottes muss gelebt werden. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht gesetzlich werden und jeden I-Punkt und jeden Buchstaben erfüllen, nur damit ein Gesetz durchgebracht wird. Wir müssen erkennen, wie viel Gnade Jesus gehabt hat, wie viel Gnade er mit uns hat. Und ich denke, wenn wir da wachsen, dann können wir mehr und mehr wie Jesus werden und mehr uns von ihm leiten lassen und mehr verstehen, was er von uns möchte. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat etwas gebracht und ihr könnt die Woche etwas anfangen mit dieser Predigt. Schönen Sonntag noch. Die 300.